Es ist Mittwoch, der 16. Juli 2025. Kurz nach 9 Uhr früh sind zwei Arbeiter in Linz mit ihrem Lastwagen auf dem Weg zu einer Baustelle, als der Lastwagen im Stadtteil Auwiesen plötzlich eine Fußgängerbrücke touchiert. Daraufhin stürzt die Brücke ein und begräbt den Laster unter sich. Die beiden schwerverletzten Männer müssen stundenlang ausharren, bis sie im Zuge eines langwierigen und spektakulären Rettungseinsatzes aus dem Fahrzeug geholt werden können. Sie hören den Podcast Blaulichtgeschichten Oberösterreich. Mein Name ist Gerhild Niederbauer, ich bin Redakteurin der Oberösterreichischen Nachrichten und Host dieses Podcasts. In diesem spreche ich immer am ersten Samstag im Monat mit meinen Studiogästen über aktuelle, in Vergessenheit geratene und ungelöste Kriminalfälle, aber auch über Lebensrettungen und Heldentaten. Ja, und dieser Fall, über den ich gleich mit meinen zwei Studiogästen sprechen werde, ist beides: Lebensrettung und Heldentat. Denn als im Juli 2025 die zwei Arbeiter mit ihrem Lastwagen im Linzer Stadtteil Auwiesen durch eine Fußgängerbrücke fahren wollen, stürzt ein Teil davon auf die Fahrerkabine des Lasters. Und damit beginnt für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz ein Wettlauf mit der Zeit. Dazu begrüße ich jetzt zum einen Mario Leidinger. Er ist Bereitschaftsoffizier der Berufsfeuerwehr Linz und hat an diesem 16. Juli 2025 als Einsatzleiter der Feuerwehr die Fäden gezogen. Danke für Ihr Kommen, Herr Leidinger.
Hallo auch von meiner Seite.
Und zum anderen freue ich mich, dass auch der damalige Einsatzleiter des Rettungsdienstes, Abteilungskommandant Mario Mokri, zu mir ins Studio gekommen ist. Herzlich willkommen und auch danke für Ihr Kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, fangen wir mal ganz am Anfang an. Es war ein warmer Sommertag, mitten im Juli, und an diesem Vormittag fährt eben ein junger Arbeiter, er ist zu diesem Zeitpunkt 22 Jahre alt, mit einem Lastwagen in die Gabesstraße ein. Am Beifahrersitz sitzt sein 18-jähriger Kollege und die beiden sind, wie in der letzten Zeit so oft, zu einer dort gelegenen Baustelle unterwegs. Es ist kurz nach 9 Uhr, als der Laster mit Kranaufleger unter die Fußgängerüberführung fahren möchte, doch stattdessen touchiert der Kranaufleger die Brücke, woraufhin diese zusammenbricht und mehrere Tonnen Beton auf das Führerhaus des Lasters herunterbrechen. Herr Leidinger, der Notruf ist bei Ihnen bei der Feuerwehr um 9.13 Uhr eingegangen. Können Sie uns einfach die Situation beschreiben, die sich Ihnen beim Ankommen an der Unglücksstelle gezeigt hat? Ja. Welche Bilder laufen denn da im Kopf ab?
Ja, ich fange einen Schritt vorher an. Also bei uns ist es immer so, wir wissen ungefähr, welche Adresse das ist, in welchem Bereich dass sie das abgespielt hat, das Ereignis. Und wir bereiten uns auf der Antwort vor. Wir nutzen da ganz einfache Hilfsmittel wie Google Maps, Google Earth und schauen uns da schon mal so erste Luftbilder an, damit wir die Örtlichkeit einfach ein bisschen einordnen können. Die Wohnanlage in Auwiesen in der Gabestraße ist uns da bekannt, ist ein bisschen speziell gelegen, auch mit den Zugänglichkeiten. Und in dem Bereich gibt es zwei Brücken, die haben wir uns beim Hinfahren angeschaut. Und es ist auch komplett übereingestimmt gewesen mit dem Notruf in der Gabestraße, in dieser Zufahrt aus der Auwiesenstraße. Und man hat bei der Anfahrt, wenn es heißt LKW gegen Brücke, Brücke eingestürzt, natürlich ein paar Bilder im Kopf. Die haben sie aber nicht gedeckt mit dem, was wir dann beim Hinkommen gesehen haben.
Was haben Sie gesehen?
Ja, das war dann so, dass eben, wie vorher schon angesprochen, der LKW die Brücke touchiert hat. Und die Brücke ist jetzt an sich nicht zusammengebrochen eingestürzt, sondern es ist ein Brückenelement von den beiden Brückensäulen nach vorne verschoben worden und als Ganzes ziemlich mittig auf dieses LKW-Führerhaus nach vorne abgekippt. Das heißt, die Brücke ist frei schwebend, im Prinzip nur am LKW-Führerhaus aufgelegen. Und das ist zum Einschätzen natürlich spannend, wie stabil liegt das jetzt? Rutscht die Brücke dann weiter nach vorne, wenn wir anfangen zum Arbeiten? Oder kippt sie mir seitlich weg? Also wie gesagt, das Glück war da, dass sie eher mittig, eher zentral am Führerhaus war. Und ja, dann geht's los, dass man sich die ersten Gedanken macht, wie löst man dieses Ereignis, diesen Einsatz. Und ganz was Wesentliches ist da immer einfach der Eigenschutz, die Sicherheit. Und es war sehr schnell klar, wir müssen diese Lage stabilisieren, wir müssen diese Brücke, die anfangs nicht 100% einschätzbar war vom Gewicht, weil man sieht da so 12, 14 Meter in der Länge oder Breite, wie immer, dass wir es jetzt bezeichnen wollen, Und man schätzt dann einmal, man rechnet hoch und überlegt, wir sagen immer, was kann man tun und was muss man tun? Wir haben gewusst, wir müssen die Brücken sichern. Wir haben aber auch gleichzeitig gewusst, die eigenen Mittel, die wir da mit haben, sind einmal so in der Erstphase definitiv nicht ausreichend und wir müssen da noch alarmieren und uns wen dazu holen.
Das sind ganz viele Gedanken, die einem da mal durch den Kopf gehen. Können Sie uns nur kurz einmal beschreiben, diesen Unfallort? Sie haben schon gesagt, das ist ein Wohngebiet. Wie hat es denn ausgeschaut? Weil es ist ja eigentlich eine Einbahnstraße oder eine Sackgasse, oder diese Gabelstraße. Habe ich das noch richtig im Kopf?
Ja, die Gabelstraße ist eine Stichstraße, die aus der Wiesenstraße wegführt. Mhm. Und rechts und links der Gabelstraße ist eben diese Wohnanlage Wiesen, die auf einer Tiefgarage sitzt und obendrauf eben diese einzelnen Wohnblöcke.
Sind mehrere Wohnblöcke?
Genau, mehrere Wohnblöcke, die eben da hintereinander nebeneinander sitzen. Mhm. Und die Brücke verbindet über die Gabelstraße führend eben diese Wohnhausanlage.
Und die hat dazu gedient, muss man jetzt mittlerweile sagen, dass die Bewohner quasi von einem Block zum anderen gehen können.
Ja, genau. Ja, genau. Dass man im Bereich der Wohnanlage von A nach B kommt, ist eine reine Fußgängerbrücke, ist jetzt nicht mit einem PKW oder irgendwie befahrbar gewesen und hat sie eben über diese 14 Meter über die Wiesenstraße über die Gabelstraße erstreckt.
Also das muss man sich mal vorstellen. Es ist Vormittag, Sonnentag, Sommertag, eine große Wohnanlage, wo viele Leute wohnen. Da tut sich auch sehr viel, ja. Also dann ist dieser spektakuläre Unfall einmal passiert. Also ich kann mir vorstellen, da rennt ganz viel ab. Sie haben beschrieben, ganz wichtig einmal, dass dieses Brückenteil quasi nach vorne geschoben worden ist. Und Sie kommen hin, sehen, Sie haben dann gleich mal gewusst, dass da natürlich mindestens ein Mensch in dem Lastwagen sein muss, sich befinden muss, da geht es um was, ja?
Genau. Also das haben wir jetzt noch nicht erwähnt, ist aber natürlich das Wichtigste daraus. Es waren zwei Personen, das haben wir bei der Anfahrt schon erfahren am Funk, weil die Polizei und die Rettung vor uns schon eingetroffen waren und es war dann so, die erste Kontakt, den ich gehabt habe, war mit einem Polizist und er hat gesagt, er hat gerade mit den beiden Insassen gesprochen und ich habe auch gesehen, dass sich der Beifahrer bewegt hat, über die Heckscheibe vom Führerhaus hat man das eben gesehen. Und somit ist auch sehr schnell der Druck da, wo man weiß, jetzt muss man eigentlich was machen, das muss funktionieren. Und gleichzeitig weiß man aber auch, dass das jetzt nicht ist wie beim PKW-Unfall, wo ich sage, okay, in 10 Minuten, Viertelstunde, 20 Minuten wird diese Rettung abgeschlossen sein, sondern da weiß man schon, wenn man die Bilder sieht, das wird länger dauern. Und
so war es dann auch.
Genau.
Herr Mokri, Sie sind ja bei der Rettung beschäftigt. Sie waren an diesem Tag Einsatzleiter vom Roten Kreuz. Was war denn Ihre erste Handlung, als Sie mit Ihren Kollegen und Kolleginnen zu der Unglücksstelle gekommen sind?
Ja, für mich hat sich die Situation so dargestellt. Ich war zu Hause im Homeoffice und wurde von der Leitzentrale informiert, dass eine Brücke auf einen LKW gestürzt ist und ein Rettungsauto bereits auf Anfahrt ist. In diesem Fall heißt es für mich Uniform anziehen und Funkgerät einschalten, damit ich die laufende Kommunikation, die dann das erste Rettungsauto mit der Leitzentrale hat, mitbekomme. Das heißt, die ersten Eindrücke schildert, wenn man es so nennen will, das erste Rettungsauto, wo es hinkommt. Die erfahrenste Person übernimmt dann dort die Einsatzleitung, die professorische, und schildert dann ganz bildlich, was ist da passiert. Das heißt, das ist ein LKW, ich sehe, da ist eine Brücke drauf. Es ist nicht gesichert, es ist noch keine Feuerwehr da, noch keine Polizei, weitere Lagemeldung folgt. Und während meiner Anfahrt zum Unfallort hin, sind natürlich dann immer mehr Funksprüche reingekommen. Ja, es sind zwei Personen im LKW, die sind eingeklemmt, Feuerwehr bereits eingetroffen, Polizei ebenfalls. Die Polizei sperrt gerade den Straßenverkehr dort ab, damit die Zufahrt für uns möglich ist. Und in Summe waren bei meinem Eintreffen dann schon auch ein Notarzt vor Ort und drei Rettungsautos. Ja, und dann haben wir uns einmal ein Lagebild gemacht. Das heißt, ich setze mich dann einmal mit dem professorischen Einsatzleiter in Verbindung, hole mir mal alle Informationen ab, die er bis jetzt erhoben hat und mitdokumentiert hat. Dann mache ich mir ein eigenes Lagebild und sucht dann die Kommandanten von den anderen Einsatzorganisationen, eben in dem Fall von der Berufsfeuerwehr in Mario und den Kommandanten von der Polizei und dann machen wir mal eine kurze Lagebesprechung. Wie ist die Ist-Situation bei der jeweiligen Organisation? Was sind die nächsten Schritte, damit wir einfach abgestimmt sind? Und da war die erste gemeinschaftliche Entscheidung, der Eigenschutz für die eigenen Einsatzkräfte steht an erster Stelle. Und die Berufsfeuerwehr sichert jetzt einmal die Lage und hält uns einfach permanent am Laufenden, ab wann wir mit unseren nächsten Tätigkeiten weitergehen können.
Sie haben es angesprochen, es war eben auch zusätzlich diese Gefahrensituation, dass dieses Brückenteil gedroht hat, dann runterzustürzen. Das heißt, es war für alle Einsatzkräfte sehr, sehr gefährlich einmal. Da hat es eben ganz viel Abstimmung untereinander gegeben, was Sie beide jetzt geschildert haben. Da glaubt man, das ist eine Arbeit oder eine Gedankenarbeit und eine untereinander Abstimmung von mehreren Stunden, aber das muss ja alles in Minuten Zeit gehen, ja. Der Herr Leidinger hat ja schon vorher erwähnt, es ist dann gleich jemand beim Lastwagen gewesen. Eine einzige Person hat einmal hin dürfen und mit den beiden Insassen, mit den Verletzten im Lastwagen mal Kontakt aufzunehmen. Wer war das noch einmal?
Genau. Also das funktioniert bei uns so, dass wir feuerwehrseitig immer versuchen, einmal einen Ansprechpartner in Position zu bringen. Das war ein Feuerwehrmann von uns von einem Löschfahrzeug, der gleichzeitig aber Notfallsanitäter ehrenamtlich ist beim Samariterbund. Und das hat natürlich uns das Leben vor allem auch in der Kommunikation in Richtung Rettungsdienst erleichtert, weil einfach das ja gut qualitative Informationen über den Zustand der Patienten wir auch dann weitergeben können untereinander.
Das war die einzige Person, die in diesem Moment einmal überhaupt dahin hingehen hat können. Es ist quasi eine rote Zone gewesen bis zu dem Moment. Was hat denn dieser Notfallsanitäter weitergegeben, wie es den beiden Personen geht?
Genau, er hat einmal die beiden Insassen befragt, wie es ihnen geht.
Die waren ansprechbar.
Gott sei Dank. Genau, und die Informationen, die er eben durch gezielte Fragestellung da festgestellt hat, haben wir dann auch an den Rettungsdienst weitergegeben, dass eben dann auf der medizinischen Seite die Notärzte Bescheid wissen und wir auch abstimmen können, wie lange haben wir Zeit und so weiter. Also das sind dann viele Gespräche, die man relativ kurz haltet immer, wo man dann den Einsatz auch weiterplant. Vielleicht dazu dieser roten Zone. Wir haben uns so quasi vom Fahrzeug Heck angenähert, weil die Brücke ist ja eben schräg nach vorne gekippt am Führerhaus gelegen und die Gefahr, wenn es runterfällt, war, dass sie nach vorne weg ausrutscht. Das heißt, wir haben uns immer so von hinten kommend eben angenähert und haben halt dann diese Brücke einmal untergebaut mit Holzunterlagen. Wir nennen das Kreuzstoß. Und parallel dazu haben wir zwei Kräne bei der Erstalarmierung mit dabei gehabt, damit man sich das ein bisschen von der Dimension her vorstellen kann. Wir fahren da mit 19 Feuerwehrmännern und 6 Fahrzeugen zu einem Unfall, wo eben ein LKW beteiligt ist, weil man da im Stadtgebiet im Einsatzgebiet von der Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg waren die ebenfalls mit dazu alarmiert. Die waren bei dem Einsatz dann mit 12 Personen mit involviert. Und ja, wie vorher schon gesagt, wir haben zu sichern begonnen mit Holzunterbau.
Da darf ich kurz einmal unterbrechen. Kann ich mir das so vorstellen, das sind Holzstücke oder Holzpaletten, sage ich jetzt ganz salopp, die übereinander gestapelt werden, um diese Brückenteile einfach von unten aufzustützen. Kann ich mir das so richtig so vorstellen?
Ja, genau. Das sind im Prinzip Kanthölzer. Ich sage jetzt Beispiel so 10 mal 15 cm und in einer Länge von 80 cm bis 1,20 m. Und die bauen wir eben dann in einem Kreuzstoß, einmal recht, also immer 90 Grad versetzt.
Das ist der Kreuzstoß, okay, habe ich
genau,
was dazu gelernt.
Genau, das heißt,
das
wird über Kreuz gelegt. Okay. Und dadurch schaffen wir im Prinzip die Last, die schwebende Brücke, die Last in den Boden zum Übertragen. Und wir haben bei so einem Stichwort auch zwei Kräne mit, einen Heckladekran beim schweren Rüstfahrzeug und einen Schwerkran, einen klassischen Autokran. Bei uns ein 70-Tonnen-Kran, der auf 50 Tonnen ausgelegt ist. Das ist aber ganz herbei, also das kann er nicht heben, es kommt ja Distanz auch dazu. Und mit den zwei Kräne haben wir dann zusätzlich auch von oben noch versucht, diese Brücke zu sichern. Das heißt, einmal haben wir es angehängt mit den Kräne und einmal Last nach unten über die beiden Holzstöße übertragen.
Sagen Sie, und dieses Holz, haben Sie das einfach immer mit oder haben Sie das nur schnell anfordern müssen?
Nein, wir haben dieses Holz einmal in einer Grundausstattung mit. Das heißt, wir haben ein Kranbegleitfahrzeug, wir nennen das Wechsellader Hilfsmittel. Der hat eben sehr viel Holz drauf und das Holz war, damit man sich das so vorstellen kann, von der Menge genau ausreichend, dass wir rechts und links so einen Stoß bauen haben können. Und dann war es aber ziemlich verbraucht. Und
wie lange braucht man für sowas, dass man sowas aufbaut? Da sind ja mehrere Personen beteiligt. Ist das Viertelstunde, 20 Minuten?
So circa in dem Bereich bewegt sich das. Also okay. Wir haben im Bereich von 10 Minuten, Viertelstunde die Holzstöße gehabt und mit dem Kran haben wir ein wenig länger gebraucht. Das heißt, ich habe nach einer guten halben Stunde die zwei Kräne wirklich auf Zug gehabt. Ich habe aber einen Kran nur über Begleitstraßen in der Wohnanlage verschieben müssen, dass ich ihn eben auf die Führerhausseite vom LKW bringe, mit Sicherheitsabstand, falls die Brücke runterrutscht, dass trotzdem nicht dann in meinen Kran reinrutscht. Also das wird da alles dementsprechend mitgedacht.
Also da sind wir jetzt circa so 3/4, 10, bis da quasi mal die Brücke so halbwegs gesichert worden ist. Nur mal zur Wiederholung, ein Notfallsanitäter ist gleich hinten zum Lastwagen, hat sich herangetastet, hat mit den zwei Insassen Kontakt aufgenommen. Währenddessen haben sie von der Berufsfeuerwehr mit ihren Kollegen schon die Brücke gesichert mit diesem Holz. Es war aber dann noch ein weiteres Problem, wie sie mir schon im Vorgespräch erzählt haben. Es hat ja auch die Unfallstelle erst einmal halbwegs geräumt werden müssen. Da waren ja Autos noch abgestellt. Es ist ein Wohngebiet. Das kommt dann noch dazu. Da hat dann noch nebenbei, haben Kollegen gearbeitet oder wie funktioniert denn das, dass man diese Autos wegbringt?
Ja, genau. Also Sie sagen das richtig, da rennen viele Dinge einfach parallel. Die Freiwillige Feuerwehr Ebersberg war da auch sehr stark personalmäßig damit eingebunden. Und ich habe eingangs schon mal gesagt, wir haben gewusst, unser Kran reicht nicht aus, dass wir dieses Brückenelement irgendwie heben können, sondern das war so, dass wir das stabilisieren können. Und somit habe ich angefordert einen Schwerkran von einer Fremdfirma. Wir haben da mehrere Firmen durchgerufen, beziehungsweise die erste hat eigentlich gleich passt, dass sie einen großen Kran gehabt hat. Und ich habe dann gewusst, der kommt. Und der Platz anfangs war ausreichend, um unsere beiden Kräne in Stellung zu bringen und die weiteren Fahrzeuge. Wir haben da so Rangierroller, nennen wir das. Das sind so kleine Wagerl, die man unter die vier Autoreifen jeweils einpackt. Und da hebt man dann das Auto in T und dann kann man das Auto relativ einfach auf ebener Fläche wegrollen.
Wegschieben. Genau. Und das machen Leute der Feuerwehr.
Genau, das machen Leute der Feuerwehr. Okay. Und so haben wir in Summe, glaube ich, so 5 oder 6 PKWs waren das, ortsverändert. Das haben wir dann nachher der Polizei übergeben, die hat einen Abschlepper organisiert und. Und so haben wir dann die Fläche freigebracht für den Kran, der eben da von der Firma Felbermeier gekommen ist. Und ja, die Aufstellfläche hat dann auch gut dazu gepasst.
Da läuft ganz viel im Hintergrund. Kann man denn sagen, wie schwer dieses abgestürzte Brückenteil in etwa war, das da auf dieses Führerhaus des Lasters gekracht ist?
Ja, man macht da mal eine grobe Hochrechnung. Ja. So die Schätzung war 30 bis 50 Tonnen. Wir haben uns dann an die 50 Tonnen angehalten, weil natürlich das der kompliziertere Fall ist. Und ja, so haben wir eben dann weitergearbeitet. Und weil auch vorher so diese Koordination schon angesprochen worden ist, das läuft bei uns immer so, es gibt einen Gesamteinsatzleiter oder Gesamteinsatzleitung, die hat immer die Einsatzorganisation, die den größten Aufwand hat oder wo die Lage eben gesetzlich zuzuordnen ist. Und das war in unserem Fall oder in diesem Fall eben unsere Aufgabe seitens Feuerwehr, dass wir die Gesamteinsatzleitung haben. Und ich habe da koordiniert natürlich meine einzelnen Fahrzeuge auch wieder aufgeteilt in Einzelbereiche mit Sichern, dann mit Menschenrettung Fahrerseite, Menschenrettung Beifahrerseite. Wir haben Beobachter eingeteilt, weil die Sicherheit ist ja ganz was Wichtiges. Heißt, wenn sie die Brücken nur einen Zentimeter, sage ich jetzt, irgendwie bewegt hätte immer sofort einer Stopp geschrien und es waren alle dann gegangen. Ja, das ist einmal so die Seite Feuerwehr und gleichzeitig habe ich aber auch parallel die Aufgabe, alle anderen Maßnahmen zu koordinieren, in enger Abstimmung eben mit Rettungsdienst, mit Polizei, mit Behördenvertretern, die dann da dazu kommen, mit der Fremdfirma. Und die haben wiederum ihren eigenen Einsatzleiter, die dann ihre Aufgaben regeln.
Genau, weil das ist ja, wie Sie schon sagen, also das haben wir mal sehr gut schon das Aufgabengebiet, das erste Aufgabengebiet der Feuerwehr mal ein bisschen besprochen, aber da sind ja viele andere Einsatzorganisationen dann auch vor Ort gewesen, sind hergefahren. Da muss ja jemand koordinieren. Das ist meine Frage auch an Sie, Herr Mokri. Wie läuft denn das ab? Es hört sich jetzt so an, als wären Sie jetzt vor Ort und warten einfach einmal, dass die Feuerwehr sichert. Aber da, wie läuft denn das ab, dass man nicht zum Beispiel die Kollegen von der Feuerwehr behindert in ihrer Arbeit und dass man trotzdem aber auch seine Arbeit in irgendeiner Weise schon vorbereitet. Wie läuft denn es ab, dass man sich nicht gegenseitig behindert? Wer koordiniert denn das?
Wir haben sehr gut ausgebildetes Personal, die auch in ihrer Art und Weise darauf Rücksicht nehmen. Wir arbeiten ja öfters zusammen. Wir sind auch gekennzeichnet als Einsatzleiter mit farbigen Helmen und so weiter. Das heißt, wir stimmen uns immer mit der jeweiligen Ansprechperson vor Ort ab, damit, so wie Sie gesagt haben, keiner dem anderen im Weg steht. In diesem Fall war es so, dass wir zwei Einsatzabschnitte im Rettungsdienst gebildet haben. Das eine ist auf der Fahrerseite und der andere Einsatzabschnitt auf der Beifahrerseite. Und wir haben aufgrund der vermuteten Verletzungen der beiden Personen zwei Notärzte angefordert, die waren auch vor Ort, zusätzlich zwei Rettungsteams, um die Erstversorgung zu gewährleisten und haben uns dann auch noch zwei Großraumfahrzeuge parallel noch zum Unfallort schicken lassen, die einfach mehr Platz haben für die Versorgung.
Darf ich kurz reingrätschen? Die vermuteten Verletzungen, haben Sie gesagt. Was wurde vermutet? Weil man weiß es ja noch nicht. Man hat ja die Verletzten noch nicht herausbekommen, die sind drinnen. Es gibt eine Person, die mit ihnen, mit den beiden kommuniziert, aber die sind ja keine Ärzte, die Opfer, die können nicht sagen, was ihnen genau fehlt.
Ja, also durch den Kontakt, den wir durch den Feuerwehrsanitäter, sage ich jetzt mal, gehabt haben, war einmal klar, ja, beide Personen sind eingeklemmt, sie können nicht aus eigener Kraft aus dem LKW aussteigen. In diesem Fall, wenn Personen eingeklemmt ist, wird natürlich gefragt, okay, welcher Körperteil ist eingeklemmt? Das heißt, ist der Fuß betroffen, ist die Hand betroffen? Und beim Fahrer war natürlich das Lenkrad ein wesentlicher Bestandteil, der durch den Unfall dem Fahrer, sage ich jetzt mal, in den Bauchraum gedrückt wurde. Und bei den Ärzten, die vor Ort sind, die machen sich natürlich Gedanken, was kann der Patient für Verletzungsmuster haben. Das kann von Quetschungen bis Prellungen, das kann bis hin zu, sage ich jetzt mal, einer Blutung sein, die man vielleicht noch nicht sieht. Kann eine äußerliche Blutung sein, kann eine innerliche Blutung sein, kann aber auch Richtung Schädel-Hirn-Trauma gehen, wenn natürlich die Brücke runterfährt. Sind sie bei Bewusstsein, in dem Fall war es ja zum Glück der Fall, dass beide ansprechbar waren. Und jetzt macht sich natürlich jeder Arzt für seinen Patienten in dem Fall gerade sehr intensive Gedanken, wie geht's dem, wie lang hält er durch und wie lang wird's dauern, bis die Lage so weit gesichert ist, damit man es, so jetzt mal, aus dem Fahrzeug herausbringt, damit man wirklich eine Diagnostik machen kann und nicht nur ein Gedankenspiel.
Jetzt haben wir die Situation vom Lenker, haben Sie uns beschrieben, der quasi über dieses Lenkrad mal so drüber gebeugt war, vermutlich, weil eben dieses Lenkrad in den Bauch hineingedrückt hat. Wie hat sich denn die Situation beim Beifahrer für Sie gezeigt?
Ja, der Beifahrer hat den Kopf nach innen gedreht gehabt. Das heißt, man hat jetzt von außen nicht das Gesicht gesehen, sondern man hat nur den hinteren Teil vom Kopf im Endeffekt gesehen und war aber körperlich schon so eingezwickt, nenne ich es jetzt einmal, dass er mit eigener Kraft sich jetzt nicht umdrehen hätte können. Sein linker Fuß war auch eingeklemmt, das hat er uns mitgeteilt und im Hintergrund laufen, wie gesagt, nicht nur Überlegungen bei den Ärzten, sondern auch parallel dazu, welches Krankenhaus wäre für so eine Versorgung in der Nähe. In dem Fall haben wir zum Glück zwei Krankenhäuser in Linz, die da in Frage kommen.
Nämlich?
Das Unfallkrankenhaus und die Kepler-Universitätsklinik, die genauso eine Unfallabteilung zur Verfügung stellt. Und
da ruft man schon an, ob da Kapazitäten vorhanden sind für den Fall?
Okay. Da werden vorab schon Telefonate geführt, eben, das habe ich über die Leitzentrale beauftragt, dass die schon mal die zwei Sachen voravisieren sollen. Und zusätzlich geht es auch darum, dass das Krankenhäuser sich die sogenannte Aufnahme von der Mikrochirurgie immer abwechseln. Das heißt, einmal macht es das UKH und einmal macht es das Kepler-Universitätsklinikum und an diesem Tag haben das Kepler-Universitätsklinikum die mikrochirurgische Aufnahme, sage ich jetzt mal, präferiert. Und wir haben gewusst, okay, beide könnten das brauchen, aber je nachdem, wann natürlich die Bergung, die Rettung von den zwei erfolgt, müssen wir schauen, wer hat es dringender notwendig, damit auch wirklich die Patienten die bestmögliche Versorgung im Krankenhaus dann bekommen.
Mhm. Wie ist denn das? Es gibt diesen Notfallsanitäter, der permanent schaut, dass er mit den beiden Verletzten Kontakt hält. Ist da auch wichtig, einfach mit ihnen zu sprechen, damit sie bei Bewusstsein bleiben? Oder ist es auch wichtig, diese psychologische Komponente, dass dann der Notfallsanitäter denen mitteilt, es kommt Hilfe, um sie zu beruhigen? Ist das auch eine wichtige Komponente in diesem Fall?
Das ist eine absolut wichtige Komponente, weil die zwei Personen eingeklemmt drinnen sind und sie wissen, okay, sie hören ja im Hintergrund etwaige Geräusche. Sie wissen, okay, da fährt ein Fahrzeug zu, da sind Personen rundherum.
Viele Stimmen.
Genau, und sie wissen, okay, es sind Leute da, aber sie wissen auch ganz genau, da ist ein Brücken auf dem LKW drauf und das wird jetzt nicht, so wie der Mario vorher gesagt hat, in 5 oder in 20 Minuten erledigt sein. Das wird eine Zeit dauern, bis wir da befreit werden. Aber sie wissen auf jeden Fall, es sind Leute da, die einer helfen und sie wissen, die Versorgung ist bestmöglich vorbereitet und so sorgfältig, wie der Mario mit seiner Leuten gearbeitet hat, damit es nicht nur mehr passiert, als was eh schon passiert.
Also das wurde Ihnen mitgeteilt, dass genau. Es jetzt einmal die Sicherungsmaßnahmen wichtig sind, dass nicht nur mehr Leute zu Schaden kommen. Die sind schon da im Bilde, was da gerade um sie herum passiert. Das genau. Ist wichtig.
Mhm. Also man muss ganz offen und ehrlich mit den Betroffenen da kommunizieren, weil dann wissen sie auch, okay, es passieren diese und jene Sachen und sie sind nicht überrascht. Das, was sehr unangenehm ist, wenn ich nicht weiß, was passiert. Ich kann nicht hinschauen, ich brauche diese Information, das beruhigt. Mhm. Und das ist auch ganz wichtig für die Psychologie, dass man sagt, ich weiß, was als nächstes passiert, ich weiß, es ist wer da und da ist einer, mit dem kann ich kommunizieren. Der ist da für mich, der hält den Kontakt und der geht nicht weg, bis wir da heraus sind.
Ganz das wichtig, ist ganz diese, wichtig. Genau. Blödes Beispiel wahrscheinlich, aber mir fällt da der Zahnarzt ein, wenn ich liege und nicht weiß, was passiert. Ist das ein furchtbarer Stress, als wenn mir der sagt, jetzt machen wir das. So im ganz Kleinen ist das wahrscheinlich dann so.
Wir machen diese Mitteilung im Rettungsdienst bei jedem Patienten. Das heißt, egal ob jetzt eingeklemmt ist oder nicht, aber ich muss jedem Patienten sagen, ich schaue mir jetzt ihre Vitalwerte an, das heißt, wir werden jetzt einmal Blutdruck messen. Da fühlt sich jeder Patient einfach viel besser abgeholt, als wenn ich nicht mit ihm kommuniziere, sondern einfach Tätigkeiten setze. Ja. Und von dem her ist in dem Fall sehr gut gewesen, dass da eine direkte Kommunikation permanent gehalten wurde und uns auch mit aktuellen Informationen versorgt hat.
Herr Mogri, es war ja rasch klar, wie wir jetzt gesagt haben, dass die beiden eingeklemmten Männer sehr schwer verletzt sind. Da spielt ja auch der Faktor Zeit eine sehr große Rolle. Andererseits muss die Rettung aber auch einigermaßen behutsam vor sich gehen, damit die Opfer nicht noch mehr Schaden nehmen. Ja? Wer entscheidet denn über diesen Balanceakt? Muss es jetzt schnell gehen? Wie schnell muss da oder darf der Einsatz vor sich gehen? Wer entscheidet das?
Die Entscheidung ist eine gemeinschaftliche Entscheidung, muss man sagen. Auf der einen Seite ist natürlich die Anforderung an alle Organisationen, den Einsatz so rasch wie möglich die Leute da zum Auszuholen und bestmöglich zum Versorgen. Die Sicherheit von den Patienten, von dem Eigenpersonal ist aber nicht minderwertig und im Großen und Ganzen kann man sagen, solange die zwar gut ansprechbar waren und sie die Situation so entwickelt hat, wie sie in dem Fall war, haben wir diesen Zeitstress nicht nur mehr provozieren müssen, als was man normalerweise gehabt haben. Wir sind natürlich drauf und dran, so gut wie möglich Zeit gut zu machen, aber das war so eine komplexe Situation, wo wir nicht, ich kann nicht zum Mario hingehen und sagen, du, in 10 Minuten ist der heraus. Das funktioniert nicht. Also der Mario sagt schon realistisch, wir brauchen zum Sichern jetzt einmal eine halbe Stunde, dann reden wir uns nochmal zusammen, dann kann ich da sagen, wie die nächste Lage ausschaut. Aber wir haben uns da voranarbeiten müssen, so Schritt für Schritt, damit wir immer abgestimmt auch sind mit der Polizei, damit die nächsten Schritte koordiniert ablaufen und nicht unkoordiniert. Ja.
Herr Leidinger, jetzt haben wir eben gesprochen, was nebenbei auch seitens der Rettung schon vor sich gegangen ist. Sie und Ihr Team haben in der Zwischenzeit schon das Fahrzeug versucht, also die Brücke versucht zu sichern, zu schauen, dass da halbwegs Stabilität gegeben ist. Wie lange hat es in etwa gedauert, bis es tatsächlich diese Brücke so weit stabil war, dass man wirklich davon ausgehen hat können, dass da nichts mehr passiert?
Ja, das war so circa nach, ich sage jetzt anderthalb Stunden, dass wir die Brücken so weit gehabt haben, dass nichts mehr passieren hat können.
Dann war es wie spät?
Das war so fünf vor elf, muss das gut gewesen
sein. Also Viertel nach neun, so circa 9:13 Uhr die erste Alarmierung und dann eineinhalb Stunden später.
Genau.
Da sehen wir auch diesen zeitlichen Faktor, wie wir jetzt vorher schon mit dem Herrn Mokri von der Rettung gesprochen haben, vom Roten Kreuz. Eineinhalb Stunden hören sich sehr lang an, aber die sind auch sehr gut genutzt worden mit Vorarbeiten und mit Überlegungen, wie es weitergeht. Herr Leidinger, nur an Sie. Wir haben davon gesprochen, der Lastwagen hat einen Kranaufleger gehabt. Was ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Ein Lastwagen kennt jeder. Kranaufleger sieht man, wenn man dann die Fotos sieht, ist einem klar. Können Sie es uns beschreiben?
Ja, also das war jetzt im Prinzip ein Vierachs-LKW, der hinter dem Führerhaus sitzend einen Kran gehabt hat, mit dem er eben auf die Ladefläche alles mögliche eben aufladen, abladen kann, der aber genauso zu arbeiten auf der Baustelle verwendet wird. In dem Fall sogar eher größerer Kran, eben darum auch dieser Vierachs-LKW.
Also das heißt, es ist ein Kran, so wie man ihn kennt, der auf der Ladefläche des Lastwagens ausgefahren werden kann bei Bedarf und dann wieder zusammengefahren. Und
ja,
dann,
ganz genau.
Genau, das heißt, Wenn man mit so einem Lastwagen mit Kranaufleger fährt, dann schaut man, dass der Kranaufleger wieder zusammen runtergefahren ist.
Ja, genau.
Gut, dann kann ich mir das so vorstellen. Gut, Herr Leidinger, nach einer halben Stunde so, jetzt gehen wir nochmal ein bisschen zeitlich zurück, nach einer halben Stunde, circa 9:45 Uhr, ist die Brücke soweit gesichert. Was ist dann passiert? Was hat man dann machen können?
Genau. Uns hat ja bis jetzt noch das Bild in das Führerhaus gefehlt und wir haben nicht wirklich reinschauen können, weil eben die Brücke eine Gefahr dargestellt hat. Und wie die Brücke mit den Kräne und dem Holzstoß unterbaut war, haben wir dann die Türen entfernt und auch die Rückwand mit Sägen rausgeschnitten, damit wir eben genau ein Bild jetzt bekommen, wie schaut es aus mit der Einklemmung der beiden Insassen. Und auf Basis von dem kann man dann eben weiter planen und weiter abschätzen, wie lange wird diese Rettung jetzt der beiden dann weiter dauern. Und in der Zeit, eben wo diese Zugangsöffnungen gemacht worden sind, ist dann auch der zusätzliche Kran, den wir angefordert haben, eingetroffen. Das war so ein bisschen 50 Minuten nach Eintreffen der Feuerwehr, war dann der Kran da. Und der hat dann nur mal gut 40 Minuten eben gebraucht, dass der in Stellung war. Und da war dann auch eine spannende Entscheidung zu treffen. So ein Kran funktioniert ja mit Gegengewicht, weil sonst kann er ja nicht anheben. Heißt, je schwerer die Last ist, die ich heben will, umso mehr Gegengewicht muss ich auch drauf tun.
Verständlich, ja. Und dass er nicht ausgehebelt wird,
ja, so quasi. Genau. Und da ist dann auch so weit gegangen, wir haben gewusst, wir können ungefähr, ich sage jetzt, 40 Tonnen heben auf dem Platz, wo er steht, ohne zusätzlichen Gegengewicht dann. Mhm. Und wir haben aber auch das Gewicht der Brücke gekannt und wir haben dann eine Zeit von einer guten Dreiviertelstunde gewusst, dass wir brauchen, um diese Gegengewichte aufzupacken. Und da muss man eben entscheiden, wie macht man das? Nehme ich die Zeit nur dazu, eine Stunde ist jetzt nicht wenig, oder mache ich die Menschenrettung nacheinander? Das heißt, ich nehme zuerst, in unserem Fall war es der Fahrer, und dann den Beifahrer. Und genau.
Warum zuerst den Fahrer?
Warum zuerst den Fahrer?
Weil der Beifahrer war ja offensichtlich schwerer verletzt oder
nein, auch nicht. Waren zwei Hintergründe. Also das eine ist, wir haben uns abgestimmt mit dem Rettungsdienst, mit den Ärzten. Der Fahrer war einmal kurz bewusstlos und das war mit der Entscheidungsgrund. Und auch die Lage der Brücke. Es geht immer um die Sicherheit. Wir sagen immer Selbstschutz vor Fremdschutz. Und die Brücke ist auf der Fahrerseite weniger gut am LKW aufgelegen als wir auf der Beifahrerseite. Ah, okay. Und das war mitunter auch dann ein Entscheidungsgrund, wo wir gesagt haben, wir müssen zuerst auf der Fahrerseite anfangen, damit wir einfach nachher dann wo auch die Verklemmungen schwerwiegender waren, nicht irgendwie ein Thema kriegen, sollte die Brücken sich doch bewegen.
Genau,
und das ist nicht ausgeschlossen, wenn man anhebt. Und so ist eben dann die Entscheidung getroffen worden, gemeinsam, dass wir gesagt haben, wir machen zuerst den Fahrer und dann den Beifahrer. Das wird auch die beiden, weil wir vorher über die Kommunikation mit einer geredet haben, auch mitgeteilt. Heißt, wir machen einmal zuerst auf der Fahrerseite das und dann gar nicht so einfach denen das sozusagen. Und dann kommt auch die Zeit, wir haben vorher gesagt, 1,5 Stunden war das circa, bis dass wir wirklich gescheit loslegen haben können auf der Fahrerseite, weil dann war der zweite Schwerkran in Stellung und wir haben dann dort noch eine gute
Was haben Sie dann da gemacht, wenn Sie sagen, loslegen an der Fahrerseite?
Genau, wir haben die Brücke eher fahrerseitig angeschlagen, auf der Beifahrerseite richtig gut auf Holz aufgelegt, da haben wir einen zweiten Holzstoß noch hingebaut. Und dann haben wir eben mit hydraulischen Rettungsgeräten, Spreizer nennen wir das, und Rettungszylinder, das ganze Material im Führerhaus weggedrückt, weggespreizt, weggeschnitten, dass wir einfach immer mehr Platz kriegen, um die Verklemmungen der Hände am Lenkrad, vom Oberkörper, aber schlussendlich auch der Beine im Prinzip lösen zu können. Das heißt, wir schauen, dass wir Platz machen.
Dass man das eingeklemmte Material so weit zurückdrängt, dass man Platz bekommt, um die Person rauszuholen.
Ja, genau. Gut. Das heißt, Material nach vorne, nach oben wegdrücken, weil es ist ja von vorne und oben reingekommen. Gleichzeitig haben wir die Brücke leicht mitgehoben, haben aber gewusst, wir können nicht zu viel heben, weil eben der Beifahrer am Fuß sehr stark eingeklemmt war. Nicht, dass wir dort vielleicht eine starke Blutung haben, das auch nicht so einfach ist. Vielleicht auch da noch eine kleine Herausforderung, wo man zuerst nicht glaubt, dass das daherkommt. Wir haben die Türe vom Beifahrer weggenommen, damit wir reinsehen. Gleichzeitig ist aber dann er dort auch mit dem Oberkörper angelehnt gewesen. Und jetzt haben wir am Anfang halten müssen, dass er uns nicht rausfällt. Und in weiterer Folge haben wir mit Gurte reinfixiert, weil jetzt mal, wenn wir gehoben haben, haben wir auch gesagt, das eigene Personal muss ein paar Schritte zurückgehen, weil wenn beim Heben was schief geht, nicht, dass irgendwo
was passiert. Die Sicherung der eigenen Leute, genau. Ist eh klar. Ich verstehe schon. Zeitliche Einordnung? Welche Uhrzeit war das so circa, dass man da eben...
Wo bewegen wir sich jetzt gerade? Ja, also wir haben jetzt schon geredet, dass wir einen Fahrer heraus gehabt haben. Haben wir nur mal gute 25 Minuten
gebraucht. Wann haben wir einen Fahrer heraus gehabt?
Das war so um 20 nach 11 circa.
20 nach 11, okay.
Also knapp 2 Stunden nach Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle.
Okay, gut. Herr Mokre, das heißt... da kommen dann ganz stark Sie und Ihre Helfer, Ihre Kollegen ins Spiel. Man hat zuerst den Lenker herausgeholt. Was ist denn dann passiert? Und welche Vorbereitungen haben Sie dann schon dafür getroffen? Also da geht es ja nicht nur darum, jemanden auf eine Rettungsliege zu legen und dann wegzufahren, sondern da hat ja einiges passieren müssen, bevor der Abtransport der Patienten stattfinden hat können, oder?
Bei diesem Einsatz war sehr herausfordernd und auch sehr unüblich, dass wir die Patienten sehen, aber nicht hingehen dürfen, weil die Lage noch nicht sicher war. Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit gehabt, uns auf die Lage einzustellen und die Versorgung, die bestmögliche für die 2 Patienten vorzubereiten. Aufgrund der Einschätzung war von, man hat nur Prellungen, man hat, sage jetzt mal, bis hin zu einer möglichen starken Blutung, Polytrauma bis hin zur möglichen Amputation ist alles im Raum gestanden, weil wir es einfach nicht abschätzen haben können. Jetzt sind auf den Notarztfahrzeugen, die vor Ort waren, Ärzte mit unterschiedlichen Spezialisierungen und diese haben dann sich abgesprochen und gesagt, wir brauchten vor Ort im besten Fall einen Unfallchirurgen, der da die medizinische Versorgung nur besser sicherstellen kann. Und somit wurde Kontakt mit dem Kepler Universitätsklinikum aufgenommen und ein Unfallchirurg samt Team wurde dort spontan freigestellt, was sehr...
ungewöhnlich, oder?
Vollkommen ungewöhnlich, aber wir waren irrsinnig dankbar, dass das funktioniert hat. Somit war mein Auftrag, ein Rettungsauto, ein zusätzliches zum Krankenhaus zu schicken, dass dort das Ärzteteam und auch die Diplom-Krankenpfleger abholt, samt Material und zur Unfallstelle hinbringt. Das ist diesen Transport vom Krankenhaus zur Unfallstelle hin.
Ein Unfallchirurg Warum? Weil eine mögliche Amputation im Raum
nicht
gestanden ist, nicht
oder?
Auszuschließen. Das genau. Heißt, das muss man sich jetzt so vorstellen, dass man im Ernstfall, zum Glück kann man ja schon vorgreifen, ist es dann nicht so weit nötig gewesen, dass eine Amputation durchgeführt werden hat müssen. Aber in dem Notfall wäre dann neben diesem Lastwagen diese Amputation hätte durchgeführt werden können.
Sie hätte durchgeführt werden können. Wir haben uns zusätzlich auch noch darauf vorbereitet, weil bei einer Amputation ist natürlich das Thema vom Blutverlust ganz groß. Das heißt, wir haben mit der Blutbank vom Roten Kreuz auch noch Kontakt aufgenommen und haben Blutkonserven und Blutplasma dort genauso mit dem Ärzteteam, weil es direkt nebeneinander liegt in Linz, abgeholt und haben das mit dem Rettungsauto dann zum Unfallort hinausgebracht und dort uns vorbereitet darauf. Das heißt, wir haben die Tragen auf beiden Seiten schon hingestellt gehabt. Wir haben die ganzen Notfallequipment vom EKG bis hin zu der Versorgung von Wunden haben wir alles vorbereitet gehabt, damit wenn die Feuerwehr uns die Patienten übergibt und auf die Tragen so jetzt mal hinlegt, damit wir die Akutversorgung vor Ort machen können und diese Situation, die sich da für uns dargestellt hat, war eine sehr erfreuliche, die waren ansprechbar. Sie haben offensichtlich jetzt nicht so schwere Verletzungen gehabt, wie ursprünglich vermutet. Somit sind sie nur ganz kurz monitorisiert worden. Das heißt, man hat geschaut, mit einem EKG sind die Vitalwerte in Ordnung, Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung. Und dann hat man es auch eingeschätzt vom Arzt, dass sie für den Transport stabil genug sind. Dann sind sie unmittelbar ins Rettungsauto und mit einer Polizeieskorte ins Kepler Universitätsklinikum gebracht worden.
Ich muss da nur mal nachhaken, nur mal diese Thematik, dass möglicherweise ein chirurgischer Eingriff vor Ort hätte stattfinden müssen oder können. Jetzt stellt sich bei mir natürlich da die Frage, in einem OP-Saal ist normalerweise alles höchst steril. Man sieht es, die Ärzte müssen sich die Hände waschen, ziehen Handschuhe an, Mundschutz, alles sehr höchst steril. Ist wahrscheinlich an so einer Unfallstelle in dieser Form nicht möglich. Nimmt man das in Kauf? Oder wie handhabt man das?
In der Situation geht es ja um eine präklinische Versorgung vor Ort. Das heißt, nur um Notmaßnahmen, die so weit durchzuführen, damit der Patient ja trotzdem so schnell wie möglich ins Krankenhaus gebracht wird. Da geht es nicht darum, vor Ort die gesamte OP abzuwickeln, sondern nur, wenn wirklich die Amputation notwendig gewesen wäre, die minimal notwendigsten Schritte, damit er schnell transportfähig und schnell ins Krankenhaus gebracht werden kann.
Okay. Sie haben es jetzt schon vorweggenommen. Es sind schlussendlich, Gott sei Dank, beide Insassen aus dem Lastwagen herausgebracht worden. Herr Leidinger, Sie sind für die zeitliche Einordnung bitte zuständig. Das heißt, wir haben gesagt, der Fahrer konnte 22:45, so circa 2 Stunden nach Alarmierung aus dem Lastwagen herausgebracht werden. Der Beifahrer, wie lange hat denn der noch ausharren müssen, bis er dann auch herausbringen hat werden können?
Ja, das war dann nur gut eine halbe Stunde oder 35 Minuten plus zur Menschenrettung vom Fahrer. Warum? Wir haben vorher ja schon gesagt, wir haben uns entschieden, die beiden nacheinander zu retten. Das heißt, wir haben den Kran nochmal an der Brücke abhängen müssen, auf die andere Seite, sprich auf der Beifahrerseite, wieder anhängen müssen. Wir nennen das Anschlagen und das braucht natürlich auch eine gewisse Zeit. Und nachdem wir dann eben auf der Beifahrerseite angeschlagen haben, haben wir die Brücke da wirklich richtig gehoben. Also da haben wir 30 cm die Brücken klein angehoben. Dann, wie vorher auch schon beschrieben, das Material innen vom Führerhaus, das doch noch außen weggedrückt. Und somit war dann die Menschenrettung oder die Befreiung vom Beifahrer relativ schnell auch erledigt. Das heißt, das war wirklich, Oberschenkel war frei und wir haben ihn aus dem Führerhaus rausnehmen können. Also das ist dann sehr rasch gegangen.
Jetzt muss ich die Frage noch einmal stellen, wenn ich mir denke, 50 Tonnen hat dieses Brückenteil, das heruntergekracht ist auf dieses Führerhaus vom Lastwagen, ist ja immenses Gewicht. Jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich müsste in diesem Führerhaus da eingeklemmt sitzen, hätte ich ja wahnsinnige Angst, dass das jetzt in irgendeinem Moment dann wirklich komplett runterkracht, dass das ganze Führerhaus vollkommen einbricht und dann ist wahrscheinlich wirklich, geht gar nichts mehr. Hätte das passieren können?
Das ist eine sehr hypothetische Frage, weil man das natürlich jetzt nicht so einfach beantworten kann. Ich hupfe da nur mit so einer Geschichte, die wir anfangs gesagt haben. Die Brücke ist eben schräg nach vorne mittig am Führerhaus gelegen. Sie war aber auch angelehnt, nenne ich es jetzt, am Kran. Und der Kran an sich ist ein sehr massives Bauteil. Das heißt, das an sich war nicht eingebrochen oder eingestürzt. Schwierig wäre es worden oder gefährlich war, dass die Brücke nach vorne ausrutscht. Und dann ist sie natürlich hinten vom Kran weg und dann geht es aufs Führerhaus drauf. Und das hält nicht so viel aus wie der Kran oder wie der Grundrahmen vom LKW. Und sie ist eben gelegen am Grundrahmen vorne und abgestützt hinten am Kran. Und wir haben dann sehr viel Last über diese Holzstöße, von denen wir schon geredet haben, und über die drei Kräne, die in Summe drangehängt sind an der Brücke. Und zusätzlich mit Seilwinden, dass die Brücke nicht verrutschen, weder nach vorne noch hinten weg kann, und das haben wir eben wirklich ganz gut hingekriegt, dass wir das in eine sehr stabile Lage gebracht haben.
Jetzt haben wir ganz eingangs erwähnt, dass das ein sehr belebtes Wohngebiet ist, wo dieses Unglück stattgefunden hat. Das heißt, die Unglücksstelle war ja von allen Seiten gut einsehbar. Ja, dazu ist auch gekommen, dass der Unfall eben, wie gesagt, in dem belebten Wohnviertel passiert ist. So waren rasch sehr viele Schaulustige da. Ja, wie wurde denn da der Unfallort abgeschirmt? Beziehungsweise ist es in so einer Situation, denkt man an sowas überhaupt? Oder da geht es ja eigentlich um die Rettung von Menschenleben. Wie geht man da vor sich? Oder wie sind Sie in diesem konkreten Fall da vorangegangen?
Wir haben da so taktische Grundsätze, und der erste unserer taktischen Grundsätze ist eigentlich immer, Sicherheit herzustellen. Und da gehört auch dieses Absichern mit dazu. Und Sie haben das komplett richtig gesagt. Ich bin mit 19 Leuten von meiner Seite hingekommen und ich habe da kein Personal mehr, dass ich rund um und um Absperrbandel spannen und so weiter. Natürlich haben wir Erstmaßnahmen gesetzt, aber der Schwerpunkt liegt wirklich da am LKW. Und man nimmt es in der Erstphase einfach einmal zur Kenntnis. Und es nervt auch, wenn man dann sieht, man wird gefilmt, es wird fotografiert. Jeder schaut, jeder hat seine Blicke da auf dieses Geschehen. Gleichzeitig setzt und plant man natürlich auch Maßnahmen, wie kriegt man das in den Griff, und das ist auch gemacht worden. Das heißt, ich habe das jetzt Richtung Polizei sehr stark da delegiert, weil bei mir das Personal eben nicht mehr greifbar war oder anderweitig gebracht worden ist. Das heißt, die Polizei hat auch Kräfte nachgeholt und die haben uns dann diese Absicherung mit Absperrbänder in der Erstphase gemacht. Parallel dazu haben wir dann auch geschaut, dass wir Planen organisieren, Seile organisieren, um einfach einen größeren Sichtschutz um diese Einsatzstelle herum herzustellen. Und das braucht natürlich auch Zeit. Das heißt, eine gewisse Zeit lang nimmt man es einfach zur Kenntnis. Man versucht, das hat die Polizei übernommen, mit den Leuten zum Reden, sie wegzuweisen. Aber alles hat man nicht im Griff, weil die Wohnanlage bietet optimalen Ausblick, sage ich jetzt, auf das Geschehen dorthin, und wenn da wer am Fenster ist, man wird nicht zu jeder Wohnung gehen können. Da ist besser, wenn die Leute, ich sage, so viel Pietätsgefühl haben und da einfach nicht das Handy zücken und uns unsere Arbeit machen lassen. Aber es gehört mittlerweile dazu, dass man Sichtschutz errichten etc.
Herr Mokri, wie haben Sie denn das mitgenommen oder wahrgenommen? Weil ich denke mal, das Thema Schaulustige ist ja generell bei Unfällen immer mehr Thema. Wie haben Sie es in diesem konkreten Fall wahrgenommen? War das für Sie Thema?
In dem konkreten Fall war es eine sehr große Komponente. Wir müssen gemeinsam mit der Polizei und der Feuerwehr immer mehr Ressourcen dafür verwenden, wurscht, ob es Material oder Personal ist, um die Patienten, sage ich jetzt mal, abzuschirmen, weil so viele Schaulustige keine Privatsphäre mehr zulassen. Die können sich selten in die Situation hineinversetzen, wenn sie da drinnen jetzt betroffen wären, wie wäre das für sie angenehm?
Würden sie das wollen?
Würden sie das wollen, genau. Und
nein.
Manche sind auch 3-4 Mal wieder zurückgekommen, weil es einfach sie auch durch die Polizei nicht wegweisen haben lassen. Und in dem Fall macht der Mario mit seinen Leuten die technische Rettung. Wir machen die medizinische Versorgung. Und parallel müssen wir aber, wie gesagt, jetzt schon Leinenspanner und Tücher aufhängen, damit die Privatsphäre von den Personen gewahrt bleibt, weil ja, die Schaulustigen da einfach keinen Respekt vor dem Ganzen haben. Man muss jetzt aber auch trotzdem nur ein Thema erwähnen, dass bei den Personen, die dort vor Ort waren, nicht nur Schaulustige waren, sondern auch Arbeitskollegen von den zwei, die da betroffen waren. Und wie wir jetzt, also wie die uns das mitgeteilt haben, das sind zwar Leute von uns und wir kennen die, war für uns auch ganz schnell klar, dass wir das Kriseninterventionsteam gleich vor Ort an die Unfallstelle holen, damit die Arbeitskollegen vor Ort schon die erste psychologische Betreuung, sage ich jetzt mal, vor Ort kriegen, weil die haben natürlich mit denen mitgefiebert. Die kennen die persönlich, die haben da ganz ein enges Verhältnis und darum war es auch dort wichtig, die Leute direkt gleich vor Ort schnell zu betreuen und nicht nur den Kontakt mit den Patienten zu suchen, weil die Arbeitskollegen genauso Patienten in dem Fall dann waren, um dem sie genauso auch parallel kümmern haben
müssen. Das ist die psychische Unterstützung einfach ganz, ganz wichtig, so rasch wie möglich, dass man ihnen die zur Verfügung stellt und möglich macht.
Genau, und auch sie mit Informationen versorgt. Wir planen jetzt, dass die Brücke gesichert wird, dass ein Kran ist zusätzlich jetzt auf Anfahrt, weil die Brücke einfach so schwer ist. Das heißt, wir haben auch mit denen eine ganz offene Kommunikation und haben auch geschaut, dass wir es in einem, sage jetzt mal, in einem Baucontainer in der Nähe dann dort mit denen einsitzen und medizinisch betreuen, weil natürlich hin und wieder ist der Kreislauf dann auch von dem betroffen, dass die Situation so überfordernd ist. Und da war die Erstversorgung auf jeden Fall eine parallele Aktivität von uns, währenddessen die Brücken, wie gesagt, gesichert wurde.
Weil Sie es vorher auch erwähnt haben, dass man zusätzliches Personal jetzt vom Krankenhaus geholt hat, jetzt ist das Kriseninterventionsteam vom Roten Kreuz vor Ort. Wie viele Leute alleine vom Roten Kreuz waren denn da vor Ort beim Einsatz?
Also bei dem Einsatz waren ca. 25 Personen beteiligt vom Roten Kreuz und von der Einsatzleitung bis hin zu Sanitätern, Notfallsanitätern, Ärzten, Kriseninterventionsteam, so in Summe, genau.
Herr Leidinger, und von Seiten der Feuerwehr?
Wir waren gut 50 Leute, die an dem Einsatz da mitgewirkt haben. 48 waren vor Ort und dann im Hintergrund passiert natürlich auch noch Tätigkeit und Koordination.
Dazu muss man sich vorstellen, noch Einsatzkräfte der Polizei, Sie haben es eben gesagt, Berufsfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr, also ein Riesenaufgebot an Helfern und unglaublich, dass das so toll organisiert und koordiniert worden ist, dass das dann tatsächlich zu einem guten Ende gekommen ist. Herr Leidinger, nochmal, Sie sind mein Mann für die zeitliche Einschätzung. Wir haben gesagt, die beiden Männer sind im Abstand von einer halben Stunde aus dem Lastwagen, aus dem eingebrochenen Führerhaus herausgezogen worden. Wann war denn dann tatsächlich der Abtransport dieser beiden Patienten in die Krankenhäuser?
Ja, das war jeweils so circa 10-12 Minuten, nachdem wir die Patienten an den Rettungsdienst übergeben haben. Das heißt, das ist dann wirklich sehr schnell alles auch abgelaufen.
Haben Sie eine Uhrzeit für mich, eine konkrete?
Also der letzte Patient, der Beifahrer, ist um 11:55 circa Richtung Krankenhaus transportiert worden.
Also knapp 3 Stunden nach diesem Unfall.
So circa, ja.
Damit ist aber die Arbeit für Sie noch nicht getan gewesen, für Sie und Ihre Kollegen von der Feuerwehr. Die Brücke hat ja irgendwie dann noch stabilisiert werden müssen oder was ist dann passiert? Und da ist ja jetzt einfach dieser Lastwagen mit dem Betonteil noch rundherum, lauter Kräne, alles ist gesichert, kann man ja nicht so stehen lassen.
Genau. Ja, da muss man dann natürlich sehr stark unterscheiden, was ist jetzt gesetzlicher Auftrag der Feuerwehr. Das war für uns eben diese Menschenrettung. Im Hintergrund haben wir natürlich auch dann schon Kontakt gehabt mit dem LKW-Halter, mit der Liegenschaftsverwaltung. Und das fällt dann eigentlich in das Gewerbliche und somit sind auch da schon Aufträge im Hintergrund vergeben worden. Wie geht's da weiter? Und das hat eben dann, oder haben zwei Firmen übernommen, diese Bergung der Brücke, beziehungsweise auch vom LKW. Für uns war das dann eigentlich ein nahtloser Übergang, der dann fast ein bisschen schnell gegangen ist, weil natürlich die auch schon hergekommen sind mit dem zweiten Kran etc., dass das vonstatten geht. Aber für uns fällt dann halt einmal, wann die Menschenrettung gemacht ist, diese erste Anspannung ab und dann brauchen wir auch einmal, und wir haben jetzt geredet von über 2,5 Stunden für die Menschenrettung, einmal ein paar Minuten zum Durchschnaufen. Und bei uns ist halt meine Männer, die haben da wirklich teilweise Übermenschliches geleistet und das durchgezogen und sie auch nicht abwechseln lassen. Und Gleiches gilt natürlich auch für Polizei und Rettungsdienst und alle, die da mit beteiligt waren.
Also noch einmal, für mich ist das auch wahnsinnig faszinierend, wenn man hört, so viele Leute an einem Ort aus verschiedenen Organisationen und dieses perfekte Zusammenspiel, das muss man wirklich sagen. Und es ist ja niemals ein Unglück oder ein Unfall gleich wie das andere. Und dazu muss man ja sagen, ist die Mannschaft ja auch nicht immer die gleiche. Es hat ja nicht immer jeder Zeit, es sind freiwillige, ehrenamtliche Organisationen. Das ist ja immer komplett anders, ja. Also nach wie vor noch Hut ab, nochmal meine größte Hochachtung vor dem Ehrenamt, vor diesen Organisationen, vor diesem perfekten Zusammenspiel. Sie wurden ja auch nicht ganz umsonst, also es hat ja diese ganze Geschichte hat ja große Wellen geschlagen, diese Lebensrettung, und sie wurden ja nicht umsonst vor kurzem für diesen Einsatz bei der ORF Lebensrettergala als Helden ausgezeichnet. Für Sie beide, wie war denn dieses Event? Was war denn das Schönste für Sie, dort sein zu dürfen und ausgezeichnet worden zu sein für Ihren Einsatz? Herr Mokri, einmal vom Roten Kreuz.
Das Thema Helden, wir sind nicht allein tätig gewesen. Man muss sagen, wir waren stellvertretend für alle Beteiligten bei dieser Gala, sag jetzt mal, nominiert. Und die Heldentat ist nicht im Vordergrund für uns. Wir machen das aus Herzen wirklich ganz, ganz gern und geben wirklich unser Bestes. Für uns war die Gala nicht das Wichtigste, sondern für uns war die Gelegenheit, die 2 Betroffenen vor Ort bei der Gala wiederzusehen, mit ihnen einmal persönlich zu sprechen und mit ihnen einfach einmal, ja, die Situation aufzuarbeiten. Also, jeder Einsatz wird ja nachbesprochen, und in dem Fall haben wir zum Glück einmal die Chance gehabt, mit den Betroffenen nach einer gewissen Zeit,
so ein halbes Jahr knapp später,
genau, einmal zu sprechen, wie sie das von Anfang an bis zur Versorgung, sage ich jetzt mal, miterlebt haben. Wie ist es ihnen gegangen? Wie geht es ihnen heute? Das ist eine Situation, das haben wir nicht oft. In dem Fall war es zum Glück so, und für das bin ich sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit gehabt haben und die zwar einmal wirklich kennenlernen und einmal Danke sagen, weil die haben genauso durchgehalten, die haben genauso ihren Beitrag dazu geleistet. Und wie gesagt, ein Held zu sein, ist jetzt nicht das, was im Vordergrund steht, sondern stellvertretend die Zusammenarbeit und die Arbeit aller Beteiligten dazu würdigen, das steht eigentlich im Vordergrund.
Was ist denn bei Ihnen hängen geblieben von den Schilderungen der beiden Patienten oder Opfern bei dieser Gala? Was war da das für Sie, was im Vordergrund gestanden ist, was Ihnen hängen geblieben ist, was Sie erzählt haben?
Das war einfach die persönliche Erzählung von beiden individuell, wie sie das Ereignis mitgekriegt haben aus ihrer Sicht. Und auch solche Einblicke wie, ja, ich habe Geräusche gehört und ich habe mich aber nicht bewegen können, ich habe rechts oben beim Kopf so den Griff gehabt, den man so kennt, wo man sich mit der Hand anhält, und der hat mir eigentlich gegen einen Kopf gedrückt, und das habe ich dann der Feuerwehr gesagt, und die haben das dann weggeschnitten, und dann habe ich diesen Druck da oben nicht mehr gehabt. Das sind so Kleinigkeiten, so kleine Empfindungen, die sehr wertvoll sind und die den Einsatz in der Aufarbeitung auch für uns als Einsatzkräfte einfach, ja, sehr, sehr menschlich macht. Und dann kann man sich natürlich nur mehr in die Situation hineinversetzen, wie es ihnen gegangen ist. Und das war sehr wertvoll.
Herr Leidinger, wie war es denn für Sie, als Held ausgezeichnet zu werden und einfach einmal vor dem Vorhang zu stehen für Ihren Einsatz?
jedes Wort Held ist irgendwie für uns was Spezielles, weil wir sehen uns nicht als Helden. Für uns ist es eine Berufung, für uns ist es eine Leidenschaft. Wir wollen wem helfen und vor allem jetzt aus Sicht der Berufsfeuerwehr, für uns ist irgendwo unser Job, für den wir sie entschieden haben und für das sind wir auch da in Notlagen für den anderen einzustehen. Es freut uns natürlich, dass dieses Einsatzereignis so gesehen wurde, dass wir da ausgezeichnet worden sind, aber das, was Sie haben es vorher gesagt, was bleibt hängen von dem Abend, was macht den Abend besonders, das war genau das mit die zwei, mit deren Familien, mit die Firmenbesitzer an einem Abend gemeinsam zu reden. Mhm. Das ist sehr emotional, sehr berührend gewesen und natürlich ist leicht, nach so einem Ausgang darüber zu reden. Es hätte ja anders ausgehen können.
Definitiv.
Das ist, glaube ich, auch jedem bewusst, wenn er diese Bilder sieht. Und ja, es geht einem mittlerweile wieder, glaube ich, da sehr gut. Und diese Aufarbeitung, diese Gespräche, die waren einfach das Berührende. Und das hat diesen Abend einfach so besonders gemacht. Und der Mario hat es vorher schon angesprochen, wir beide waren ja so quasi stellvertretend für unsere Teams und ich habe da sehr viele Kollegen und Kameraden auch von der Freiwilligen Feuerwehr mitgehabt und somit war das eine sehr große Runde, die sich da gegenseitig kennenlernen hat, China, und das ist das Besondere gewesen.
Wie geht's denn den beiden jetzt so vom Gesundheitlichen? Wissen Sie das so?
Sie sind am Weg der Besserung, sie haben mittlerweile beide schon einen Kuraufenthalt hinter sich und es ist absehbar, dass sie in naher Zukunft wieder die Tätigkeiten aufnehmen und ihnen geht es natürlich den Umständen entsprechend, aber sie sind auf jeden Fall am Weg der Besserung hier.
Sehr, sehr schön zu hören, das ist wirklich gut. Jetzt drängt sich natürlich die Frage noch auf, was denn die Ursache für den Brückeneinsturz war. Herr Leidinger, was können Sie uns dazu sagen?
Ja, das ist eine Frage, auf die wir, sage ich jetzt, aus Sicht der Feuerwehr nicht wirklich Aussage machen können, weil das nicht in unseren Zuständigkeitsbereich fällt. Fakt ist, der LKW war zu hoch und dadurch hat sich diese Brücke nach vorne verschoben und ist das Ganze passiert. Aber alles Weitere ist nicht unsere Kompetenz.
Ich habe mich da bei der Staatsanwaltschaft erkundigt, bei der Staatsanwaltschaft Linz. Es ist ja ursprünglich gegen den Lenker, zunächst wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt worden, weil eben auch für die Durchfahrt unterhalb dieser Brücke eine Höhenbeschränkung von 3,9 Metern gegolten hat. Und die Gesamthöhe des LKWs, das hat mir eben Ulrike Breiteneder, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, gesagt, hat aber samt dem Kranaufleger 4,22 Meter gehabt. Also es war eindeutig zu hoch. Und aus strafrechtlicher Sicht ist der LKW-Lenker schließlich mit einer Diversion davongekommen. Also er musste eine Geldbuße in der Höhe von rund 2.500 Euro inklusive Verfahrenskosten zahlen, wie mir die Frau Breiteneder gesagt hat. Das ist das eine. Das andere ist, ich habe mich erkundigt, ob diese Fußgängerbrücke wieder aufgebaut worden ist, habe mich da bei dem Eigentümer der Wohnanlage und somit der Eigentümer der Brücke, das ist die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft der Stadt Linz, der GWG, erkundigt. Nein, diese Fußgängerbrücke ist nach wie vor ein halbes Jahr nach dem Einsturz noch nicht wieder aufgebaut worden. Wie mir Nikolaus Stadler, eben der Geschäftsführer der GWG, gesagt hat, weil es nach wie vor noch nicht mit Sicherheit geklärt werden haben können, ob die Brücke wiederverwendet werden kann oder nicht, wie er mir mitgeteilt hat. Nämlich die Versicherung ist nur so weit daran beteiligt, dass sie den Zeitwert der Brücke ersetzen kann. Und daher, so wie mir der Herr Stadler gesagt hat, ist eine möglichst wirtschaftliche Sanierungsmethode erforderlich und das braucht einfach noch Zeit. Nachzulesen sind diese Angaben, diese aktuelle Entwicklung bei der Brücke auch in der aktuellen Ausgabe der Oberösterreichischen Nachrichten in der Printausgabe oder eben auch auf Nachrichten.at und da können Sie sich dann auch noch einmal die Fotos von dem damaligen Unfall, von dem Brückeneinsturz anschauen. Ja, damit sind wir am Ende dieser sehr, sehr spannenden Podcast-Folge angekommen. Wir haben mit Mario Mokri und Mario Leidinger zwei Menschen kennengelernt, die sich die Auszeichnung eines Helden mehr als verdient haben, auch wenn sie sagen, das ist ihnen nicht nötig oder nicht notwendig. Ich finde, wenn man das Ganze so hört, sie haben wirklich den vollen Respekt. Sie und all ihre Kollegen haben unseren vollen Respekt verdient. Vielen, vielen Dank für Sie beide, an Sie beide für Ihr Kommen und weiterhin alles, alles Gute.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Und nun bleibt mir noch, mich von den Zuhörerinnen und Zuhörern zu verabschieden. Wir hören uns wieder bei der neuen Folge des Blaulicht-Podcasts und die erscheint wie immer am ersten Samstag im Monat.